Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Lange galt Afrika als ein dunkler Kontinent. Und noch immer wissen wir wenig über seine Geschichte und seine vielfältigen Kulturen. Vor allem, weil man im globalen Norden seit Jahrhunderten aus der Perspektive der Kolonialherren auf die vermeintliche Peripherie der Welt herabblickt. Erst seit wenigen Jahren nehmen Versuche zu, diese Perspektive umzukehren, auch in der Wissenschaft. Ein Beispiel dafür ist das interdisziplinäre Projekt Entangled Africa, Verflochtenes Afrika, der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen, einer Außenstelle des Deutschen Archäologischen Instituts. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft untersuchen die Wissenschaftler die historischen Verflechtungen der Kulturen in der Nordhälfte des Kontinents. Zum Abschluss der ersten Förderperiode habe ich Dr. Johanna Siegel, wissenschaftliche Koordinatorin der unterschiedlichen Teilprojekte, befragt. Was weiß man bisher über Austausch und Lebensweise der Menschen? Kennt man die historischen Zentren zwischen dem Niltal im Osten und der Atlantikküste im Westen?
Kulturelle Zentren in Afrika sind insofern nicht ganz einfach zu definieren, weil es so unglaublich viele verschiedene Gruppen von Menschen dort gibt. Klar, ein kulturelles Zentrum, wenn man so will, das jedem bekannt sein sollte, ist natürlich das ägyptische Königreich am Nil, am nördlichen Ende des Nils. Es gibt aber darüber hinaus noch eine ganze Reihe weitere Königreiche, große Gruppen von Menschen, teilweise noch nicht mal wirklich ganz sesshaft, 100% sesshaft, die wir fassen können im archäologischen Material. Das heißt, die überall in der südlichen Sahara-Region bis hinein in den Regenwald, im Kongo zum Beispiel, von Westafrika bis Ostafrika und von Norden bis Süden unterwegs sind.
Es gibt doch auch zumindest einzelne Städte, erhaltene Architektur, die Sie vielleicht mal benennen könnten.
Es gibt zum Beispiel Architektur eben wieder im Niltal, da jede Menge bekannt. Wenn man weiter südlich geht, haben wir natürlich diese Königreiche von Meroe, Axum, wo es auch wiederum zum Beispiel Pyramidenarchitektur gibt, die man kennt, wo es aber heutzutage auch sehr viel in Siedlungen geforscht wird. Zum Beispiel in der Siedlung von Hamadab hat auch eines unserer Projekte.
Ist das schon Sudan?
Das ist schon Sudan, ja, das ist schon im Sudan. Es gibt die Ecke von Rama im äthiopischen Hochland, wo es auch Städte gibt. Es gibt zum Beispiel eine Forschung von Iris Gerlach in Berlin am DRI, die in der Stadt Jeha arbeitet. Das ist eine Stadt, die wiederum auch sehr beeinflusst wurde oder einen Kontakt hatte über das Rote Meer hinaus nach Saudi-Arabien oder die arabische Halbinsel. Und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt von Osten Richtung Westen geht, haben wir später, deutlich später, erst nachchristlich zum Teil, Siedlungen, die das Königreich von Kanem-Borno definieren. Das ist dann schon im Tschad. Da forscht unser Kollege Carlos Magnavita und sein Kollege Zakinet Dangbet, also ein Afrikaner, der sich auf Linguistik spezialisiert hat. Da geht es, wie gesagt, viel um Sprache, aber auch eben um diese Siedlungsstrukturen. Und wir haben natürlich dann ja große Sachen, die vielleicht auch bekannt sind, sowas wie die, das Königreich von Ghana. Auch da im heutigen Mauretanien, Senegal, Mali, da gibt es auch natürlich Siedlungsstrukturen, gibt sogar richtig monumentale Architektur, könnte man fast sagen. Aber das ist auch alles nachchristlich. Also die Reiche, die wirklich eine ausgeprägte, ja, sehr bekannte Architektur letztendlich produzieren und die wir kennen, sind witzigerweise alle erst nachchristlich, das heißt nach der Zeitenwende, die wir heute international definieren, entstanden.
Sind denn, was für Kulturgüter, Sie haben das eben ja auch schon gesagt, sind es denn, die da produziert und ausgetauscht werden, die für die Verbindung sorgen? Nicht nur Landwirtschaftsprodukte, oder?
Nein, nicht nur Landwirtschaftsprodukte. Ich würde sagen, das ist alles Mögliche. Da bekannt sind natürlich solche Handelsgüter wie Gold, später eben auch nachchristlich Sklaven, also Menschen tatsächlich, auch innerhalb Afrikas werden die ausgetauscht, bis in den Mittelmeerraum hinein. Aber eben dann auch Gold, Elfenbein, Glasperlen werden zum Beispiel durch dieses Kanem-Borno-Reich wahrscheinlich verhandelt. Einige Formen davon kommen zentraler aus Afrika, andere könnten wieder in diese arabische Richtung eine Verbindung herstellen. Und ganz besonders wichtig ist für uns natürlich Keramik. Da ist die Forschung noch nicht besonders weit, ob jetzt zum Beispiel Muster einfach von Keramiktöpfen oder Formen von Keramiken so entstehen, dass sie unabhängig voneinander, weil die Leute diese gleiche kreative Idee hatten, entstehen, oder eben, ob es tatsächlich eine Verbindung gibt. Also zum Beispiel, eine Person reist in das Reich von Aksum, sieht da bestimmte Töpfe, nimmt sich vielleicht in diesen Töpfen sogar Handelsware mit und verbreitet dadurch eine Form eines Topfes oder ein Muster.
Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon wunderbar eingeleitet. Das ist ja auch was ich gerne wissen möchte, was ich wichtig finde. Mit was für Methoden, auf welchen Gebieten gehen Sie denn diese große Aufgabe an, in die Beziehungen zwischen, in diesem riesigen Raum zwischen diesen verschiedenen Reichen und Siedlungen etwas mehr Licht zu bekommen?
Die Entangled Africa Projekte arbeiten grundsätzlich sehr interdisziplinär. Also es ist eine standardarchäologische Forschung. Standardarchäologische Forschung ist auch sehr vielfältig, könnte man sagen. Mittlerweile gehört da natürlich dazu, Ausgrabungen zu machen, Funde aus dem Boden zu ziehen und diese zu interpretieren. Dazu gehört aber auch viel Naturwissenschaften heutzutage. Zum Beispiel wird Isotopie anhand von minimalsten in den Poren von Keramik noch sitzenden Resten von Nahrungsrückständen gemacht. Die können wiederum Aufschluss geben, was war das für ein Nahrungsmittel in dieser Keramik? Oder wie wurde gekocht? Welche Zutaten gehören zusammen? Es wird zum Beispiel auch eine Kombination von Linguistik und Archäologie versucht. Das heißt, es werden verschiedene Sprachfamilien und ihre Ausbreitung in Zusammenhang mit archäologischen Objekten untersucht. Zum Beispiel ganze Prozesse von Objekten. Wie bezeichne ich es, wenn ich eine Keramik forme in einer bestimmten Sprache? Solche Wörter können in der historischen Literatur gesucht werden, nachvollzogen werden, wie sie entstehen, wie sie sich ausbreiten. Und wir können gleichzeitig das Material, also die Keramik und ihre Formung nachvollziehen.